Herzlich willkommen zum Transformationspodcast, der Podcast für Transformation in der Lean, agilen oder digitalen Welt. Es begrüßt Sie Ihr Host Bert Jakobsen-Kramer. Herzlich willkommen zum Teil 1, die Evolution von Organisationsmodellen mit einer Einführung und dem Schwerpunkt auf Hierarchieorganisation. Viel Spaß!
Ich würde jetzt gerne einen kleinen Überflug machen über das Thema. Warum? Weil wir vorhin hier gesehen haben in der Rückmeldung, also irgendwie scheint diese Disruption und diese Veränderung bei den Mitarbeitern noch nicht angekommen zu sein, nicht bei allen, okay? Also wir leben in der VUCA-Welt, wir haben hier Komplexität und hier rechts die Zeit, über die Zeit. Und wir sehen eben jetzt in den letzten Jahren ganz verstärkt, dass wir hier diesen technologischen Wandel haben und der erzeugt einen disruptiven Druck. Und die Frage ist eben, wo sind wir mit unserem Unternehmen auf dieser Zeitschiene? Also sind wir noch hier und haben wir noch Zeit? Oder sind wir schon mittendrin in der VUCA-Welt, wo wir Volatilität haben, Unsicherheit, Komplexität und Zweideutigkeit? Oder sind wir vielleicht schon hier und rennen quasi der Disruption schon hinterher? Und dazu habe ich euch jetzt ein paar Folien mitgebracht, damit wir Disruption besser verstehen können. Und die Frage ist hier, Fifth Avenue, das Jahr 1900, finde das Auto. Sieht man doch sofort, ne? Okay. Ich helfe euch natürlich. Das ist das eine Auto auf der Fifth Avenue 1900 in New York. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Da können wir mal schön sehen, wie Disruption sich auswirken kann. Das ist jetzt das Jahr 1913. Und jetzt lautet die Frage, finde die eine Pferdekutsche. Da ist sie. Und das ist Disruption. Das heißt, ein gesamter Markt, der sich innerhalb von 13 Jahren völlig verändert. Von 10% fahren Pferdekutsche zu 10% fahren Auto zu 10% fahren Pferdekutsche. Und das ist diese S-Kurve der Produktadaptation im Markt. Das heißt, da passiert lange Zeit nichts. Und dann kommt auf einmal so dieser Wechselpunkt. Und dann gibt es diesen 80% Umschwung im Markt. Und hier oben sind dann noch die Nachzügler, die dann nachziehen mit der Technologie. Und interessanterweise, ihr habt das ja alle schon erlebt. In eurem Leben. Wo haben wir es schon erlebt? CD zu Streaming, analoge Kameras zu Digitalkameras, Nokia zu iPhone. Und da sehen wir eben, wie schnell sowas gehen kann. Und das wäre die Botschaft an eure Kollegen, die ihr nutzen könnt, ja, wo ihr sagen könnt, schaut mal, wir hatten die Disruption im Musikmarkt, dann ist sie rübergegangen in den Hotelmarkt, ne, mit Airbnb. Und dann jetzt geht sie weiter ins Bankwesen, da findet jetzt gerade die Disruption statt. Ja, sodass dann, ich glaube, den Kollegen sofort klar werden kann, ja, das wird uns irgendwie betreffen, das geht auf jeden Fall nicht an uns vorbei. Und dazu gibt es noch einen interessanten Aspekt. Wenn wir drauf schauen, wie sich jetzt gerade in der Informationstechnologie diese Innovationswellen gestaltet haben, dann sehen wir, dass wir vor der Zeit der Personalcomputer, also der Kleinrechner, hatten wir diese Mainframe-Ära, ne? IBM Mainframes, und das war so Supply Chain fokussiert. Dann kam also Industrie, dann kam der Konsumermarkt mit den PCs und den Apples. Ne? Die Ära haben wir ja alle mitgemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Rechner, der, so ein DOS-Rechner, der immer abgestürzt ist die ganze Zeit. Okay. Und dann sind wir reingekommen in die dritte Ära. Das ist die Ära von globalen Netzwerken, von also globalen IT-Ökosystemen. Und jetzt sind wir voll drin in der Phase des Cloud Computing. Und jetzt haben wir globale Daten-Cloud-Netzwerke. Und die nächste Stufe wird sein, dass wir quasi ein System haben oder vielleicht zwei auf der ganzen Welt. Und das können wir jetzt schon sehen. Ich habe euch hier eine Statistik mitgebracht von einem Newsletter, den ich jüngst bekommen habe. Und da sehen wir das sehr schön, die wertvollsten IT-Plattformen der Welt nach Marktkapitalisierung. Und da sehen wir sehr schön den nordamerikanischen Block mit Apple, Facebook, Amazon, Google, also Alphabet etc. Und dann sehen wir den asiatischen Block mit Tencent, Alibaba, Samsung, Baidu etc. Und dann sehen wir leider dieses etwas traurige Bild in Europa. Und das wird bedeuten, dass es jetzt geostrategisch ja schon um die Frage geht, wo finden wir unseren Platz? Und dieser geostrategische Kampf um Europa, der findet aktuell hier direkt in Europa statt. Das ist die Frage Huawei 5G-Telefonie oder das amerikanische Netz, also die amerikanischen Chips. Und die Frage ist eben, wo orientieren wir uns hin? Also es gibt wahrscheinlich eine hohe Annahme, dass wir uns wahrscheinlich dem amerikanischen, nordamerikanischen Daten-Cloud-Ökosystem-Netzstruktur uns unterordnen werden. Das ist immer wichtig, sich das klar zu machen. Das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist eine Unterordnung. Und das Gleiche oder die andere Alternative ist, ordnen wir uns dem asiatischen Daten-Cloud-Ökosystem unter. Und das Schönste wäre natürlich, wenn wir es schaffen würden, in Europa eine eigene Daten-Cloud-Ökosystemlösung zu entwickeln. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf dieses Technologie-Disruptions-Framework von Tony Seber. Das sind im Grunde vier Elemente. Ein Element hatte ich jetzt schon gesagt, diese S-Kurven in der Produktadaptation mit Early Adopters, dann die Late Majority und also die Majority und dann die Late Followers. Und jetzt es ist nochmal wichtig zu verstehen, warum kommt denn jetzt diese Disruption? Das lässt sich ganz einfach erklären. Also erstmal haben wir immer Technologiekostenkurven. Das heißt, wir sehen, dass eine Technologie über die Zeit immer günstiger wird. Zum Beispiel das Mooresche Gesetz. Also eine Verdopplung der Prozessorleistung innerhalb von 18 Monaten bei gleichbleibenden Preisen. Und diese Technologiekostenkurven, die sehen wir überall und die sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei dem Thema Solarenergie. Also Solarenergie ist die Energie der Zukunft, die ist wird jetzt schon in großen Solarkraftwerken hergestellt unter dem Stromleitungspreis der Bundesrepublik. Der liegt bei 6 Cent, glaube ich, und Strom kann mittlerweile hergestellt werden für unter einem Cent. Und das führt jetzt schon dazu, dass zum Beispiel in China die 100 Kohlekraftwerke, die geplant werden, nicht mehr gebaut werden. Der Markt wird da jetzt schon disruptiert. Die bauen jetzt Solarkraftanlagen. Dann haben wir eine weitere Technologie. Das sind diese Sensortechnologien vorne am Auto fürs autonome Fahren, die NIDAS, ne, heißen die doch. Das war auch eine sehr teure Technologie. Auch die ist mittlerweile durch die Produktkostenkurve extrem gesunken. Und jetzt nehmen wir uns noch als letztes das Thema Prozessorleistung dazu. Und auch da nochmal der kurze Hinweis, ja, wie viel Prozessorleistung steckt in so einem Smartphone heutzutage? Und da gibt es da diese schönen Vergleiche, wo man sehen kann, dass die Prozessorleistung, die hier drin steckt, das war vor 20 Jahren ein gesamtes Rechenzentrum mit großen Mainframes. Und da sehen wir eben, dass sich Technologie weiterentwickelt und wir haben diese Kosten, Produktkostenkurven und dann passiert Folgendes, dann haben wir Technologiekonvergenz. Dann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, dann nehme ich doch jetzt mal günstige Energie, kombiniere das mit Sensortechnologie und Prozessorleistung und dann haben wir autonomes Fahren im elektrifizierten Markt. Und die Batterien, die sind jetzt auch günstiger geworden und dann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, bumm, jetzt mache ich hier ein neues Geschäftsmodell und produziere so ein autonom fahrendes Auto mit 500.000 Kilometer Fahrleistung für 15.000 Euro. Aber das ist einfach mal sozusagen diese Grundaussage in diesem tollen Vortrag von Toni Sieber. Und das lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen. Sehr schön. Okay, ich glaube, wir haben das Spannungsfeld jetzt gut ausgebreitet. Und jetzt ist natürlich, und da habt ihr völlig recht, die relevante Frage, was bedeutet das Disruption für uns selbst in unserer Organisation? Und dazu möchte ich gerne hier zu diesem Modell hier überleiten. Das ist ein Modell von mir, was ich vor 3 Jahren entwickelt habe, vor 4 Jahren mittlerweile, Evolution von Organisationsmodellen. Das erfreut sich unheimlicher Beliebtheit im Markt. Und das möchte ich euch einmal kurz herleiten. Es geht jetzt nämlich um die Unterschiede zwischen der Hierarchieorganisation, der Wertstromorganisation und schlussendlich der agilen Organisation. Und da können wir gleich wunderbar sehen, wie jetzt diese Disruption, die in der VUCA-Welt stattfindet, jetzt doch einen unheimlichen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir uns selbst organisieren. Und ich fange mal hier vorne an mit der Hierarchieorganisation. Ich habe hier auch noch mal eine Folie mitgebracht, dann machen wir das auf beiden Ebenen hier. Wenn wir uns mal die Hierarchieorganisation anschauen, dann sehen wir, die ist eben so aufgebaut. Wir haben hier eine klassische Hierarchie, ne, mit Geschäftsführung, Bereichsleitung, Teamleitung und dann haben wir hier vielleicht die Teamleiter oder die Operator, die direkt am Band stehen und dann fließt hier ein Wertstrom durch. Und dann kennen wir das, dass wir da Strategie und Entscheidungen fällen und dass wir Richtlinien veröffentlichen und dass da Budget festgelegt wird und Ziele. Ja? Und auf der Gegenseite geht es dann darum, dass wir das umsetzen, dass wir die Leistung bringen und die Verantwortung übernommen wird. Und was machen wir den ganzen Tag? Berichte schreiben. Ne? Da werden ständig Berichte geschrieben. Okay, in so einer Organisation. Und diese Organisation, die ist sehr erfolgreich. Und sie liefert uns etwas, und das ist eine Frage, die man sich oft nicht stellt, und die Frage möchte ich jetzt gerne stellen. Was ist denn das Ziel so einer Organisation? Wenn ich mir jetzt eine Hierarchie anschaue, dann ist das Ziel so einer Organisation ist Stabilität. Die Organisationsform gibt mir Stabilität. Die ist eben sehr stabil und sie gibt mir als Resultat Stabilität. Das liefert sie mir. Und das können wir wunderbar an den historischen Beispielen belegen, die es ja nun gibt. Ich nehme mal ein Beispiel, die römisch-katholische Kirche, die gibt es jetzt mittlerweile seit 2000 Jahren. Und es ist immer noch die gleiche Struktur. Wir haben immer noch einen Papst, wir haben immer noch Bischöfe, wir haben immer noch Priester. Und die ist sehr stabil offensichtlich, das funktioniert. Und da könnt ihr gerne mal selbst schauen in eurem Umfeld, die Organisationen, die es lange gibt, das sind in der Regel Hierarchien. So, wo kommt die Hierarchie her? Die Hierarchie ist die militärische Organisation. Da kommt sie her. Was hatten wir hier in Mitteleuropa jahrhundertelang? Krieg, ein Krieg nach dem nächsten im Grunde, ne? Ein Krieg nach dem nächsten. Insofern sind wir sozusagen als Kultur daran gewöhnt, in Hierarchien uns zu bewegen. Das kennen wir eben. Und das kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben. Das fängt in der Grundschule an und dann geht das in die Mittelstufe und dann ins Gymnasium und dann bin ich im Studium. Da habe ich auch immer Professor-Student-Verhältnis. Und wenn ich das irgendwann dann mal geschafft habe, dann komme ich hier in so ein Unternehmen und da habe ich dann auch wieder jemand, der über mir die Entscheidung fällt für mich. Ne? Und ich arbeite dem zu. Das ist also die Hierarchie. So, und jetzt können wir sagen, Stabilität ist ein Vorteil. Was ist der Nachteil der Hierarchie? Genau, das Gleiche ist der Nachteil vielleicht. Ne? Es ist dann eben zu stabil. Ne? Entscheidungen dauern langsam. Ich muss das die ganze Zeit durch diese Bürokratie da durchschieben, meine Entscheidungen. Ne? Mir fehlt Geschwindigkeit, Wandlungsfähigkeit. Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Kotter. Der hat das 2001 veröffentlicht und das ist eine Studie zu Wandlungsfähigkeit von Unternehmen. Und was hat er gemacht? der hat in einer gleichen Branche Unternehmen miteinander verglichen in Hinsicht auf Wandlungsfähigkeit. Also der hat quasi eine starre Hierarchieorganisation verglichen mit einem anderen Unternehmen, die vielleicht auch eine Hierarchie haben, aber die insgesamt wandlungsfähiger waren, mit kürzeren Entscheidungswegen, flacheren Hierarchien. Und dann hat er nach 10 Jahren über verschiedene Branchen hinweg mal geschaut, wie haben sich diese Unternehmen entwickelt. Und das Interessante ist, das kann einen auch, muss einen ja gar nicht wundern, das ist natürlich sofort einem zugänglich, dass die wandlungsfähigen Unternehmen einen höheren Marktwert hatten, und zwar 756% mehr Marktwert hatten als die nicht wandlungsfähigen Unternehmen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil die Kernaussage ist, Kultur ist ein Asset. Kultur ist kein nice to have mehr. Das ist ein Asset mittlerweile. Und ihr seht das daran, dass ihr euch um Bewerber bemüht am Markt, damit die zu euch kommen. Und ich kann euch sagen, es gibt ja, die in einer sehr attraktiven Stadt ihr Forschung- und Entwicklungszentrum haben, und die haben das gleiche Problem. Die kriegen nicht mehr die guten Absolventen. Weil die Absolventen sagen, da will ich nicht hin. Die sind mir nicht wandlungsfähig genug. Da möchte ich lieber woanders hin. Und insofern ist das ganz relevant. Das hat sich unheimlich geändert in den letzten Jahren, dass die Unternehmen begreifen, Kultur ist ein Asset. Das ist kein nice to have. Das ist ein Asset.
Das war der Teil 1 Evolution von Organisationsmodellen, und weiter geht's im Teil 2. Das war der Transformations-Podcast aus der agilen, lean und digitalen Welt. Wenn es dir gefallen hat, klick dich weiter durch zum nächsten Podcast oder nimm mit uns Kontakt auf und lass dich von uns beraten. Wir unterstützen dich in deiner Transformation. Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hier war dein Bert Jakobsen-Kramer.